Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gute und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion. So, liebe Leute, heute bin ich mit Stefan und David unterwegs. Die Zeiten werden nicht besser. Die Eintracht ist weiter im Negativstrudel. Ich erzähle mal was ganz unsympathisch direkt. Ich beginne mal mit der Erzählung direkt vom Stadion. Und ich muss sagen, mein Erlebnis in der ersten Halbzeit war, also meine Stimme ist sehr geschont worden. Ich war fast teilnahmslos. Also das Spiel sehr irritiert. Also was mir komplett fehlt, ist wieder so ein Siegeswille. Es gibt gar keinen Siegeswille. Selbst im Testspiel hat man doch einen Ansporn, ein Spiel zu gewinnen. Oder also wie gesagt, ich fand die erste Halbzeit wieder ganz, ganz merkwürdig. Wie habt ihr das erlebt? David, was sagst du dazu?
Ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt nicht im Detail gesehen, weil ich habe das so ein bisschen Splitscreen-mäßig gemacht. Auf dem großen Bildschirm bei mir lief halt der Fokus eher auf dem Abstiegskampf und auf dem kleinen Bildschirm ein bisschen die Eintracht verfolgt. Leider hatte ich so das Gefühl, dass von diesem spannenden Spieltag, der sich so andeutete unten im Tabellenkeller, die Luft auch relativ schnell draußen war mit Mainz, die Führung da schossen. Und dann habe ich natürlich ein bisschen mehr auch mal bei der Eintracht reingeguckt. Aber ich hatte auch so das Gefühl, was du gerade gesagt hast, da beginnt man ein bisschen engagierter, aber kassiert dann auch wieder nach einem Eckball das 1-0 und schon ist die Luft raus. Und ich weiß nicht, es fühlt sich gerade so ganz komisch an. Es ist so eine Gleichgültigkeit eingezogen, die wahrscheinlich auch dadurch bedingt ist, dass jeder sich das Saisonende herbeisehnt, damit alles endlich vorbei ist. Also dass man diese Horrorsaison einfach beendet, die ja eigentlich ganz gut gestartet ist, wenn man sich mal den September anschaut im Vergleich zum, wo wir im Mai jetzt stehen. Aber man hat es ja fast schon einfach nur noch zur Kenntnis genommen. Und das, was du gerade so beschreibst, dass da kein Siegeswille da war, ja, Herrgott, ja, ich glaube, es wurde von uns genauso wahrgenommen. Und wir sind ja alle mit so einer selben Energie da reingegangen. Für mich war das Spiel eigentlich auch total belanglos. Wirklich. Es ist ein bisschen schade. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal sowas sagen würde. Aber es war auch wirklich, ja, selbst gegen Ende, als nochmal das 2-2 fiel, hätte ich mir gedacht, am liebsten würde ich mir jetzt wünschen, dass der Chandler das 3-2 noch irgendwie reinschubst. Dann würde ich sagen, wow, dann hätten wir noch ein kleines versöhnliches Ende. Aber den Gefallen hat er uns leider nicht getan. Vielleicht hätte man ihn den 2-2-Elfer schießen lassen sollen, statt Burkhardt.
Was sagst du dazu, Stefan?
Ja, aber erstmal von mir, Gude. Ich sehe es so ein bisschen ähnlich. Also ich habe das Spiel auch nicht komplett geguckt. Ich habe mir das dann entspannt in der Konferenz mal angeguckt. Und die ein, zwei Mal, wo dann da hingeschaltet wurde, war jetzt auch nichts Spektakuläres, auch in den Highlights hinterher mit dabei. Ich fand eigentlich das, was auf dem Platz dann passiert war, weniger nennenswert als das, was halt so außerhalb des Platzes und des Rasens so passiert ist. Wenn ich so daran denke, dass Albert Riera wieder ausgepfiffen wurde bei der Mannschaftsaufstellung, Plakat dann am Ende, was so gegen ihn, also es war jetzt nichts Böses, aber ich finde das irgendwie so ein bisschen geschmackslos. Ich glaube, das hat niemand verdient im Verein. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel intern, was da rumort und in den letzten Monaten passiert ist. Und ich sehe es auch so ein bisschen wie der David, ich kann das auch nicht erklären, dass nach so einem guten Saisonstart, also ich meine, wir haben gegen Bremen zu Hause gewonnen, furios, wir haben dann direkt danach in Hoffenheim, die jetzt in der Europa League spielen, eigentlich richtig gut gespielt und seit dem Spiel in Leverkusen weiß ich nicht, da fing das dann an mit den vielen Gegentoren, dann hast du dir gegen Union 4 Stück gefangen, dann hast du dir in Gladbach 4 Stück gefangen und so weiter und so fort. Also da ging ja dann diese Miserie los, dazwischen gepaart mit den ganzen Champions-League-Begegnungen, die natürlich auch regelmäßig hoch verloren hast, 5 Stück gegen Liverpool, Atletico 5 Stück bekommen, das macht natürlich auch so ein bisschen was mit dem Menschen und auch mit dem Spieler. Wenn du dann natürlich noch einen Trainer hast, der, so wie man ja auch gelesen hat, das hat ein bisschen schleifen lassen, dass da keine Disziplin mehr geherrscht hat, dass jeder so ein bisschen das gemacht hat, was er möchte, um sich so ein bisschen zu retten und nicht mehr für die Mannschaft gespielt hat, das hat man jetzt gerade in der Rückrunde gemerkt und das hat halt leider Riera auch nicht hinbekommen. Bei allem, was man da so gelesen hat, glaube ich, sind halt auch beide Seiten so ein bisschen mit dran schuld. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr von der Führungsetage gewünscht, dass da so ein bisschen mehr Rückendeckung auch öffentlich kommt. Aber ja, ich weiß nicht, da hat jeder so versucht, seinen eigenen Arsch, auf Deutsch gesagt, so ein bisschen zu retten. Und das hat halt jetzt in dem Spiel gestern noch gemündet. Also es wäre auch nicht verdient gewesen, hätten wir noch den 7. Platz bekommen. Die Freiburger haben uns das, die Hoffnung ja dann ganz schnell auch genommen. Also ich muss sagen, ich habe auch nicht viel vom Spiel gesehen. Ich habe nur gelesen, dass wohl Can Usun somit der Beste noch gewesen sein soll, der, wenn er hoffentlich bleibt, man eigentlich um ihn die Mannschaft dann für die neue Saison aufbauen müsste, weil er könnte wirklich ja eine feste Säule zumindest noch in der nächsten Saison werden, wenn er nicht gehen sollte im Sommer. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viele Spieler weggehen, wie viele Spieler neu hinzukommen, wer der Trainer wird überhaupt, ob Riera noch bleibt oder nicht. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig im Sommer. Ich glaube, da haben wir noch viel, viel zu lesen und auch zu diskutieren.
Ich habe nochmal spannende Eindrücke direkt aus dem Stadion. Also ich muss schon sagen, ich habe auch mit Nachbarn gesprochen und so. Alle haben auch ähnlich erzählt, wie ihr es auch gefühlt habt. Die sind ins Stadion gegangen, weil sie halt nochmal hingehen müssen, gefühlt. Und das dann einfach nochmal mitnehmen müssen. Aber diese Spannung, die sonst dieser letzte Spieltag immer hat, die war ja einfach gar nicht da. Ja. Und wie ihr schon richtig sagt, also echt Glückwunsch nach Freiburg, was die da leisten, unglaublich. Also da kann man einfach auch mal hinschielen und muss sich auch mal Gedanken darüber machen, was die so viel besser machen, auf jeder Ebene. Und aber nochmal so zum direkten, also ich muss sagen, was noch für mich so Unverständnis sorgt, das Stadion war laut wie nie. Also man muss schon sagen, die Nordwestkurve hat richtig Alarm gemacht. Dass das einen Spieler nicht motiviert, zumindest dann nochmal, auch jetzt jeder weiß mehr oder weniger, dass der Trainer geht, dann zeigt doch wenigstens für deine eigene Ehre nochmal was. Das ist halt für mich unbegreiflich. Also ich selbst bin ein Spieler, der sonst früher immer sehr motiviert war und auch dann lässt man sich da auch, keine Ahnung, dann lässt man sich dann halt da faulen und hat noch zwei Verletzungen und so. Das ist halt einfach total, ich weiß nicht, dass man nicht mehr dann Bock hat, ja.
Also da gebe ich dir recht. Also ich hab im Vorfeld, habe ich mir sogar noch in der dritten Liga diese Konferenz angeschaut und Ulm gegen Rot-Weiß Essen und Ulm bereits abgestiegen. Aber wie die noch gekämpft haben, um sich da in Anführungszeichen gut zu Hause zu verabschieden. Also wie du es gerade gesagt hast, die Saison geht zu Ende, Ulm steigt ab, das war alles schon durch und trotzdem hatten sogar noch eine rote Karte. Und ich finde, das hat wirklich was mit Charakter zu tun, es hat was mit einer Einstellung zu tun, wie verabschiede ich mich auch von den eigenen Fans, ne, für die Saison. Und vielleicht ist das ja auch im letzten Spiel nochmal zu zeigen, was einem in ihm steckt, nochmal so ein bisschen, sorry, wir hätten es gerne anders gemacht, es waren viele Punkte, die nicht geklappt haben, aber hier nochmal sind wir nochmal und ja. Ich bin voll bei dir. Also das ist ja, kann man immer schön unter dem Wort Charakter zusammenfassen. Bin da auch der Meinung, dass man durchaus mal einen Charakter einfordern kann. Aber das war leider nicht da. Und noch ein Wort zu dem Abschiedsplakat der Fans Richtung Riera. Ich hatte bei der Choreo hatte ich noch gedacht, wow, die fand ich sogar sehr treffend, so nach dem Motto, es geht nicht um einzelne Spieler, Trainer oder Verantwortliche, sondern es geht um den Verein. Und die Stadt. Und leider haben, und da dachte ich mir eigentlich, dass die Fans so dieses Gefühl haben, genau so ist es. Und am Ende haben sie sich eigentlich einträchtig gezeigt mit dem ganzen Blödsinn, der diese Saison auch lief, weil sie sich nämlich einen ausgesucht haben, der für sie verantwortlich war. Und fand ich, also ich habe mich, also ich fand das echt unter der Gürtellinie. Das hätte man sich schenken können, das Ding.
Also ja, ich finde es auch sehr komisch. Also zum einen pfeift Mariera dann aus. Man muss natürlich sagen, das war nicht die ganze Kurve. Lass es die halbe sein. Ja, natürlich ist das dann trotzdem noch laut. Ja, genauso sehe ich es dann komisch, dass Burkhardt läuft dann zur Einwechslung und wird dann auch frenetisch gefeiert. Andersrum läuft er dann vorher zum Warmmachen und wird ausgepfiffen. Verstehe ich all die ganzen, gehe ich gegen beide Meinungen hart. Ja, ich finde, grundsätzlich hat er einen großen Fehler gemacht. Der hat jetzt aber seine Strafe bekommen. Den jetzt als kompletten Sündenbock dahinzustellen, das ist auch Quatsch. Ich fand ja, sein Interview danach auch ziemlich reflektiert, hat dann auch die Mannschaft und auch sich in Verantwortung genommen. Das fand ich dann gut. Also man wird jetzt auch in den nächsten Tagen oder Wochen bestimmt noch mehr hören, was eigentlich dazu geführt hat, dass man so ausfällig wird. Ganz von alleine passiert sowas nicht, ja. Aber das finde ich dann schon einfach unglücklich von Leuten. Manche lesen dann vielleicht doch zu viel einfache Presse und können nicht differenzieren. Finde ich dann echt schwierig, ja. Und so sehr dieses Plakat so treffend ist vor dem Spiel, ja, so sehr, finde ich, muss man genauso sagen, Eintracht Frankfurt ist auch nicht nur die Nordwestkurve. Und das, finde ich, haben sie das wahrscheinlich, ob ich mir das ausmaßen kann, weiß ich nicht, ob ich das zu sagen, aber was dann halt, also ich bin wirklich kein Gegner von Pyro oder auch von Rauchtöpfen, aber dass du dann während dem ganzen Spiel dann noch Böller, Raketen abfeuern musst, das, ich weiß nicht, das geht nicht. Es kamen Kinder, sind dann von der Nordwestkurve weggelaufen, also näher zur Mittellinie gelaufen, weil sie wirklich Angst hatten, weil dann wiederholt dann einfach Böller, also auch laute Böller, Polenböller flogen und oder Raketen abgeschossen wurden. Ich weiß nicht, was in so Köpfen vorgeht. Ja, das ist, und das nimmt mir auch jedes Argument, normale Pyro oder Rauchtöpfe oder so zu relativieren, ja. Wie man so auf so Ideen kommt, keine Ahnung, wie dumm man sein kann.
Ja, die Kurve hätte als großer Sieger von dem ganzen Ding da rausgehen können. Nämlich besonnen und mit Gefühl und mit Bedacht. Aber das haben sie gestern leider nicht an den Tag gelegt.
Ja. Ich habe zum Beispiel oft gehört oder hier und da viel gelesen, dass dann vor dem Spiel auch in der Nordwestkurve, wenn man sich da gefreut hat und nicht mitgepfiffen hat, dass man dann Schläge angedroht bekommen hat, wie man denn nicht gegen Riera pfeifen könnte oder wie man sich für ihn freuen könnte. Also das ist ja das, was wir auch zu Beginn, glaube ich, schon gesagt haben. Momentan die Eintracht und auch die Fans, die geben gerade nach außen hin eine sehr, sehr schlechte Darbietung, sage ich mal, ab. Also das, wofür die Eintracht eigentlich immer gestanden hat. Die Eintracht war immer dafür bekannt. Laute Fans, Port 90 Minuten. Wie gesagt, ist so ein Versagen auf vielen, vielen Ebenen. Also wie gesagt, auch aus der Vorstandsebene hast du nie so richtig was gehört, nie so richtig die Rückendeckung. Da hat sich jeder um sein Ding so ein bisschen gekümmert, hat sich in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, in den nächsten Wochen, was da noch so für Sachen rauskommen. Dass zu viel schon rausgekommen ist, hat der Riera vorher auf der PK schon gesagt, das geht normalerweise nicht. Also es gibt einfach Sachen, die gehören einfach nicht an die Öffentlichkeit, die bleiben in der Kabine. Ob man sich da jetzt gegenseitig beleidigt oder was da für Wörter fallen, das hat uns eigentlich gar nicht zu interessieren. Aber das ist halt auch so ein Ding. Wie geraten solche Sachen denn an die Zeitung? Gibt es da irgendwelche Maulwürfe, Spieler, die das den Beratern zustecken und so weiter? Also anders kann ich mir das ja nicht erklären. Deswegen ist das schon für Eintracht Frankfurt-Verhältnisse ein Schritt zurück auf jeden Fall. Wenn man so an die Vorsaison denkt, also an die Saison davor, finde ich schon sehr, sehr enttäuscht und sehr, sehr traurig und es kann nur besser werden, aber wie gesagt, es muss jetzt auf vielen, vielen Ebenen gehandelt werden. Im Athletikbereich hat man ja gelesen, im medizinischen Bereich sollen Leute ausgetauscht werden, Spieler natürlich, der Trainer wird wahrscheinlich auch ausgetauscht. Tja, und dann muss man mal sehen.
Basti Rett hat in seiner Reaction einen Satz gesagt, er hat mich, das war mir gar nicht so bewusst, aber es ist so, es ist wirklich ein Brett, das muss man sich mal vor Augen halten. Wir sind 21 Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Mhm. 21 Punkte. Was ist bloß in dieser Saison passiert, dass das so eine krasse Gap geworden ist.
Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass man nach diesem guten Saisonstart, wie gesagt, du gewinnst gegen Bremen zu Hause, eigentlich locker, leicht und souverän, hast halt aber auch da schon eine Defensive gehabt, wo du der Meinung warst, okay, wenn sie die nächsten Spiele auch so weit vorne stehen, das kann ja gar nicht mehr gut gehen. Dann hat es gegen Hoffenheim noch gut funktioniert und vielleicht sind dann viele einfach schon, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht vom Kopf her waren sie schon ein bisschen zu weit. Wir wurden ja dann auch schon als erster Bayern-Verfolger betitelt und so weiter. Das wurde ja dann gegen Leverkusen, als man das verloren hat, ganz schnell wieder eingestampft. Ja, und vielleicht hat sich so jeder mehr um sich selber gekümmert. Dann kam ja diese Verunsicherung. Ich weiß noch damals, als sich dann Christensen verletzt hatte, musste ja dann früh raus gegen Leverkusen. Dann hattest du auch nicht mehr so den Führungsspieler auf dem Feld, den man sich halt zum Beispiel durch Robin Koch gewünscht hätte. Arthur Thiat zum Beispiel, hätte ich eigentlich auch gedacht, dass das so ein Führungsspieler ist, der auch eine Mannschaft wirklich führen kann. Der hatte dann aber auch mehr mit sich selber zu tun, was man so gelesen hat. Soll der auch nicht so der einfachste Charakter gerade in der Kabine gewesen sein. Das sind so ganz viele kleine Sachen, die sich dann über eine ganze Saison gestreckt lang, ja, das funktioniert halt einfach nicht. Und du brauchst im Prinzip in der neuen Saison brauchst du wirklich eine Mannschaft mit Charakteren, 2, 3 Führungsleuten, die die Mannschaft auf dem Platz führen, egal wie das Spiel läuft. Du brauchst einen Trainer, der wahrscheinlich die Spieler auch erstmal da hinstellt, wo sie halt mit am stärksten sind. Und ja, du musst aus dieser Gemeinschaft, aus diesem Team, was momentan einfach kein Team ist, musst du erstmal eine Einheit versuchen zu formen über den Sommer. Und das wird, glaube ich, schwer genug, weil, wie gesagt, es gehen viele Spieler, es kommen hoffentlich viele Spieler mit dazu, die auch die nötige Qualität haben, um die Eintracht dann auch wieder dahin zu führen, wo sie eigentlich hingehört. Ich glaube, der 8. Platz ist jetzt nicht das, was wir uns gewünscht haben und auch nicht die in der Führungsetage. Muss man mal sehen, wie sie damit umgehen. Aber das war auf jeden Fall ja auch sehr, sehr verwundert, auf jeden Fall.
Ja, wo wir bei Trainer sind, habt ihr schon generell Gerüchte gehört über Trainer? Was sagt ihr zu denen?
Es schwört ja immer mal der Name Hütter, so hier und da in den Zeitschriften. Dann soll Matthias Jaissle wohl auch einer der Kandidaten sein. Der ist ja momentan auch in Saudi-Arabien, war früher bei Salzburg Trainer, hat in Hoffenheim Fußball gespielt. Jetzt habe ich irgendwie vor dem Spiel gelesen, dass dieser Mike Tullberg, glaube ich, so heißt er, der früher beim BVB mal ein paar Spiele gemacht hat. Der ist jetzt in Dänemark mit Midtjylland, glaube ich, Pokalsieger geworden. Also das sollen wohl unter anderem, ich glaube, da gibt es noch mehr Namen, gehandelt werden. Also viele würden sich ja freuen, wenn Hütter zurückkehrt. Okay, muss man mal sehen. Also es ist mir egal im Prinzip, wer jetzt da kommt und wie der Trainer heißt. Ich möchte einfach nur, dass der Trainer von Anfang an eine klare Spielidee vorgibt, die Spieler bekommt, die er für sein System hat, die Zeit bekommt, weil auch da sind wir wieder das, was wir bei Riera schon gesagt haben. Du brauchst als neuer Trainer einfach Zeit, um diverse Abläufe einzustudieren. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Und ich wünsche mir halt einfach, dass der neue Trainer viel Zeit dafür bekommt, auch die Ruhe bekommt. Und dann ist es mir im Prinzip auch egal, ob es jetzt Matthias Jaissle ist, ob es jetzt ein Hütter ist. Aber ich hoffe mal, für irgendwie eine bessere Lösung finden. Also mir würde jetzt spontan niemand einfallen und zum Glück muss ich das auch nicht entscheiden.
David, was willst du zu Hütter von Hütter halten?
Also ich teile da Stefans Meinung. Also ich finde Hütter natürlich toll. Er hatte damals so eine neue Ära eingeläutet, hat uns ja ins Halbfinale damals gebracht gegen Chelsea. Da bewegte sich was. Abgang war nicht toll. Gut, haben wir alles durchgesprochen, alles durchgekaut, alles in Ordnung. Aber ich teile da Stefans Meinung. Mir ist das eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, wir haben jemanden, der bald kommt und der wirklich auch jetzt gestalten kann. Ich wünsche mir vielmehr noch was anderes. Ich wünsche mir endlich mal, dass ihre Leute, dass die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt auch in ihre Kraft kommen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass Riera auch Er hatte nicht nur fehlende Rückendeckung, sondern es fand teilweise auch überhaupt keine Kommunikation statt. Also ich verstehe zum Beispiel bei einem Sportvorstand nicht, da muss ich doch vorher über die Philosophie eines Trainers informieren. Passt denn das System, was der spielt oder was er präferiert, zur Eintracht? Ist man in der Lage, wenn jemand zu einer verunsicherten Truppe kommt, was sind die Ziele, die er erstmal abstellen soll? Das bespricht man doch miteinander. Man lässt ihn doch nicht alleine und sagt, mach mal, sondern da holt man sich doch immer, da ist man doch im Austausch und stabilisiert beispielsweise die Abwehr. Und wenn man das System versucht, das Neue zu implementieren, aber merkt, dass das Team nicht drauf reagiert oder Schwierigkeiten hat, dann versucht man doch im Gespräch auch zu schauen, ob man so eine Sache vielleicht anders lösen kann, dass man einfach guckt, dass man erstmal jetzt einfache Systeme wieder etabliert, etwas, mit dem die Mannschaft umgehen kann. Aber das fühlte sich bei mir an, als ob da überhaupt keine Kommunikation zwischen Vorstand und zwischen angestellten Trainer stattfand. Und sowieso das Thema Kommunikation finde ich ganz, ganz schwierig bei uns. Es gab wohl laut der Bild-Zeitung einen Kommentar seitens oder zumindest eine Aussage seitens Axel Hellmann in einer Talkrunde, wo er meinte, dass die Kommunikation mit dem Medienumfeld ganz schwierig bei Riera gewesen ist. Na? Und da frage ich mich natürlich, was meint er jetzt genau damit? Ist es die Sprache? Das fände ich unfassbar schlimm. Hallo, Eintracht Frankfurt International. Wie viele Nationen spielen bei uns? Wenn die Journalisten nicht Englisch sprechen können, dann ist das, sorry, also dann hast du im Journalismus auch nichts zu tun. Gerade wenn du auf Bundesliga-Ebene Fußball kommentierst, schreibst, sorry, dann fang mal an, deine Hausaufgaben zu machen. Ja? Und das Zweite ist Timo Hardung. Ich habe das beim letzten Podcast schon mal gesagt. Wo ist denn da? Man muss doch jemanden, der neu dahin kommt, den muss man auch führen. Aber es wird alles wieder komplett allein gelassen. Also Thema Kommunikation, das ist bei mir, das war, glaube ich, komplett fehlerhaft. Und das wünsche ich mir einfach, dass das sich ändert und dass wieder miteinander kommuniziert wird, weil auch nochmal eine andere Frage, wo war Hellmann die letzten 3 Monate? Aber dazu sage ich später noch etwas.
Also ich würde auch da nochmal reingrätschen. Ich finde das auch, die Medienabteilung hat kein gutes Bild abgegeben, hat Riera zu keiner Zeit unterstützt. Und wie du schon vermutest, also ich habe mir, ich glaube, alle PKs mit Riera angeschaut. Es ist dann wirklich so, ohne Namen zu nennen, es gibt dann Journalisten, die dann irgendwann sogar auf Deutsch gefragt haben und das dann von unserem Pressesprecher dann übersetzt wurde zu Riera. Und
wie peinlich.
Und ganz ehrlich, dann kann diese Person ja auch nichts mehr dafür, aber sein Arbeitgeber, dass er diese Person da hinschickt, also ist schon sehr peinlich, ja.
Und da frage ich mich, wie haben die denn die Interviews mit Etikette geführt? Na?
Auch mit Übersetzer.
Ja, aber trotzdem, nochmal, du bist bei einem Champions-League-Teilnehmer Journalist und schreibst für welches Blatt auch immer. Also Englisch erwarte ich da. Du musst nicht Französisch, du musst nicht Dänisch, du musst nicht Schwedisch, du musst nicht Spanisch reden, aber ich erwarte, dass du ein Englisch mit dich mit einem und also auf Englisch mit jemandem unterhalten kannst als Journalist. Sorry.
War zum Beispiel eine Szene, wenn ich da kurz mal reingrätschen darf, das war auch ziemlich witzig, da war vor der PK war auch irgendeine Frage, ich weiß nicht genau, wer das war. Und der hat dann auch seinen Kollegen erst einmal gefragt, ah ja, was heißt das eigentlich auf Englisch und so weiter. Wo ich mir dann gedacht habe, normalerweise heutzutage musst du doch gerade, wenn du bei einer großen Zeitschrift arbeitest, die auch international gelesen wird, musst du doch, also ich meine, das ist ja, wie du schon gesagt hast, Grundvoraussetzung. Also da waren jetzt auch nicht so schwere Satzbauten dabei, wo ich...
Nein.
Hohes nee. Fach Englisch erwartet hätte. Also ich war selbst nicht gut in diesem Fach in der Schule. Ich war früher froh, wenn ich da immer so eine 4 gehabt habe oder eine 3 mit so Hängen und Würgen. Aber ich kann mich auf jeden Fall verständigen. Also ich weiß, was der Gegenüber von mir will und ich kann mich auch dementsprechend äußern. Also ich komme rum, auf jeden Fall rein theoretisch. Aber wie gesagt, das habe ich ja auch zu Beginn schon gesagt, dass dieser Verein nicht nur auf sportlicher Ebene total versagt hat, sondern auch im Verein. Da scheint ja auch ganz viel in Trümmern zu liegen, wenn man das Interview auf Sky gesehen hat von Johnny Burkhardt, dass weder die Spieler das hingekriegt haben, noch der Trainer das durchgesetzt bekommen hat und dass es noch auf vielen weiteren Ebenen nicht stimmt. Und das macht mir eigentlich viel mehr Sorgen. Und ich hoffe einfach, dass zumindest das Grundgerüst, das ist ja für mich eigentlich das Grundgerüst, wenn es auf der Führungsetage und auf vielen weiteren Ebenen nicht stimmt, dann kann das Sportliche auch nicht stimmen. Also, dass das zumindest wieder einen festen, ja, Grundpfeiler hat und dann funktioniert auch wieder irgendwann das Sportliche, wenn denn die Mannschaft will. Das muss man jetzt mit den Spielern besprechen, wer noch unbedingt bleiben möchte, wer vielleicht weitere Ziele hat, wer höher hinaus möchte. Und genau von den Spielern muss ich mich halt trennen. Oder man beginnt mal hier und da einzelne Leute von der U21 mal mit hochzuziehen, die es wahrscheinlich nicht viel schlechter gemacht hätten als zum Beispiel, um jetzt mal Spieler rauszupicken, Skiri, auch ein Mario Götze, der dann von Beginn an wieder gestern gespielt hat, da habe ich mir schon gedacht, okay, spielst du halt auch wieder nur zu zehnt. Der bringt es halt nicht in der Saison. Klar brauchst du auch Spieler für die Kabine, wo sich die jungen Spieler dann hochziehen. Deswegen verstehe ich auch, dass man mit Timmy Chandler auch nochmal einen Spieler hat, der dann auch nochmal ein Jahr bleibt. Der ist halt auch wichtig, auch wenn er natürlich nicht spielt, das weiß er aber auch. Aber Mario Götze würde ich jetzt wirklich ungern in der nächsten Saison als Stammspieler nochmal sehen wollen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen ja ein Hot-Take jetzt nicht, aber ich würde mir halt wünschen, wenn wir anderen Spielern häufiger die Chance geben. Finde ich jetzt, also persönlich.
Ich fand's ganz gut, welcher Spieler bleiben möchte. Ich habe gestern den Satz im Stadion gehört, die Spieler tun gerade sehr viel dafür, dass sie bleiben müssen.
Ah, geil, okay.
Und
ah, okay.
Ja, das wird alles, ja, aber es geht ja, wie er schon richtig sagt, das große, wo wir, eine U21 steigt jetzt auf. Was ist das Ziel mit der U21? Entwickelst du endlich mal Jugendspieler, die auch dann wirklich Potenzial haben, in die erste Mannschaft reinrücken zu können? Leihst du die wie Hoffenheim in höhere Ligen aus? Inanoglu hat zum Beispiel in der Regionalliga sehr gut getroffen, jetzt kommt wahrscheinlich zurück. Was passiert mit denen? Footcoy hat ja jetzt gut funktioniert, zumindest, dass wir zumindest da die Rückkaufoptionen gehabt haben. Nacho Ferri hat sich sehr gut entwickelt in Belgien. Da hätten wir auch eine Rückkaufoption. Ich weiß nicht, was man damit macht oder so. Was ist das Ziel? Das hört sich, das sieht alles immer so aus wie, ja, wir probieren da mal irgendwas, aber keine Ahnung, was wir jetzt weitermachen. Und das ist dann deswegen, wie David das schon richtig sagt, ich finde es ganz wichtig, dass der neue Trainer relativ zeitnah schon normalerweise muss Krösche ihn jetzt schon eine Idee haben, wer das wird. Und ich glaube auch, ich bin nochmal ganz Schluss zum Riera abzuschließend, ich glaube trotzdem, dass das Fachwissen von ihm gut ist. Er hat dieses Mediengame, glaube ich, komplett unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Ja, und deswegen, ich glaube schon, dass beim nächsten Trainer wichtig ist, dass er zumindest ein paar Brocken Deutsch versteht und dass er zumindest bisschen in dem das bisschen abbügeln kann.
Ich.
Und ich glaube, so Hütte wäre jetzt so irgendwie so, ich finde, das wäre so dieser einfache Weg, aber für mich ist die Fallhöhe einfach viel zu hoch.
Also ja, aber müssen wir denn muss der Erfolg der Mannschaft an der Kommunikation mit den Medien ausgerichtet werden? Also
wollte ich auch sagen gerade, weil es ist doch egal im Prinzip, ob ein Trainer jetzt perfekt Deutsch spricht oder Spanisch, zur Not setzt man da halt einen Dolmetscher. Also für mich ist das einfach sprachübergreifend, egal ob da jetzt ein Trainer sitzt, der perfekt Deutsch spricht oder halt auch nicht. Mir kommt es halt auch aufs Fachwissen an und da kann auch meinetwegen einer aus Südamerika dahin kommen oder einer aus dem asiatischen Raum, wenn er aber das Fachwissen mitbringt und das der Mannschaft vermittelt, dann ist es mir auch eigentlich egal, ob der Deutsch spricht oder Französisch oder Spanisch oder so, dann ist mir das auch eigentlich egal. Was ich nochmal ganz kurz hinzufügen wollte, dass ich glaube, weil wir gerade über die U21 gesprochen haben, dass jetzt eigentlich das Ziel sein muss, eine Mannschaft zu formen, auch so eine Art Grundpfeiler zu legen, dass die Mannschaft in der Regionalliga bleibt, dass sie nicht wieder nächste Saison auf dem letzten oder vorletzten Platz kommt, dass da erstmal eine Festigung da ist, eine gewisse Grundstabilität da ist und dann kann man auch daraus, glaube ich, mehr Ertrag ziehen, aber da ist auch wieder der große Faktor Zeit. bekommst du bei Eintracht Frankfurt die Zeit, einem Verein, der es eigentlich vorhat, jedes Jahr mal zumindest auf einen internationalen Platz zu kommen? Ich glaube nämlich, dass man bei Vereinen, wie jetzt zum Beispiel, gut, Heidenheim ist jetzt ein blödes Beispiel, aber bei Mainz oder auch bei Mannschaften, die halt auch finanziell hinter der Eintracht stehen, dass du da als Jugendspieler und auch als Spieler generell mehr Zeit bekommst, weil die Ziele halt nicht so hoch sind. Also ich meine, bei Frankfurt bist du ja verpflichtet, jedes Jahr im Prinzip auf dem 6. Platz mindestens mal zu kommen oder unter die besten 5. Und die Zeit hast du halt bei der Eintracht nicht so wie zum Beispiel in Augsburg oder in Mainz oder bei Union, wo du halt auch als Spieler mal 2, 3 Saisons vielleicht Zeit bekommst, dich zu zeigen. Und das wird auch sehr, sehr schwer. Es wird ein sehr großer Spagat, glaube ich.
Ja, deswegen glaube ich auch, dass eigentlich nicht das Ziel nur sein müsste, diese Regionalliga zu halten, sondern oben mitzuspielen und also den nächsten Schritt zu gehen. Also ich bin, das hatten wir auch mal kürzlich drüber gesprochen, ich bin der Überzeugung, dass du perspektivisch eigentlich eine Drittligamannschaft brauchst mit der zweiten Mannschaft, um wirklich diesen, was du gerade gesagt hast, diesen Gap zwischen Anspruch und 6. Platz und ich muss eigentlich, ich habe nicht viele Spiele, um mich zu beweisen, dass dieser Zwischenraum nicht zu groß ist und dass Spieler dadurch auch schneller an die erste Mannschaft herangeführt werden können.
Ja, also sprichst du mir direkt aus dem Mund, David, das ist ja das auch, was ich meine. Das sind so. Man fährt so, ich war Gegner, die U21 wieder, oder U23, wie man es auch immer nennen will, jetzt ist es eine U21, die wieder einzuführen und habe dafür auch Hate bekommen, aber ich habe gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Und das heißt für mich, entweder spielst du in der Regionalliga oben mit oder sogar steigst in die dritte Liga auf. Dahingehend weiter ist aber schon das Problem. Wenn wir in die dritte Liga aufsteigen, ich weiß gar nicht, ob wir dann weiter an dem Standort 3i spielen können. Ja, das ist dann schon, also das heißt, da ist schon wieder diese Glasdecke, an die du stößt, wo gar nicht weiter gedacht wird. Das sind so Themen, da musst du langfristiger planen.
Ja, ist richtig. Ja, aber dafür gibt es einen Sportvorstand. Und da geht es nicht nur darum, immer zu sagen, ich muss jetzt kaufen und ich muss verkaufen, sondern ich muss auch meine Perspektive für den Verein aufstellen. Ja, ist richtig. Und ich meine, die Plätze am Waldstadion sind begrenzt, da kannst du nichts machen. Also du brauchst Trainingsplätze sogar auch, ne? Also um vielleicht auch mal so eine Zusammenführung zwischen Jugendmannschaften und erster Mannschaft näher, also Nähe herzustellen zwischen den Teams. Das ist ja auch nicht möglich. Also es gibt da sicherlich Nachteile, aber da muss man sich Gedanken machen, wie man die Nachteile irgendwie ja beseitigen kann.
Haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Du hast ja jetzt 3 Standorte. Fahr mal vom Waldstadion zum Riederwald. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann nochmal nach 3Eich. Dann stehst du vielleicht noch eine halbe Stunde an der Bahnschranke. Das ist totaler Quatsch. In England trainieren die A-Jugendlichen auch dann neben den Profis und die können im wahrsten Sinne des Wortes aufsehen.
Ja.
Da kann ich mal hin vielleicht. Ja. Ganz schwierig.
Ich würde ganz gern noch ein kleines anderes Thema ansprechen. Das ist mir aufgefallen, weil ich vorhin sagte, Hellmann war 3 Monate untergetaucht. Ich habe mich dann gefragt, wieso taucht der unter? Warum ist der nicht da? Ich weiß nicht, warum er untergetaucht ist. Aber mir ist eine Sache mal bewusst geworden. Ich habe es neulich schon mal gesagt, er ist ja nur Vorstandssprecher. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, was macht denn ein Vorstandssprecher? Faktisch ist ein Vorstandssprecher eigentlich auch nur Repräsentant des Vereins, also trägt alle Philosophien und neue Wege nach draußen, ist ein Hauptansprechpartner für den Aufsichtsrat, damit der Informationsfluss zwischen Vorstand und Aufsichtsrat wunderbar funktioniert, aber er ist nicht weisungsbefugt den anderen Vorständen gegenüber. Wenn das Modell genauso bei der Eintracht auch ist, dass ein Hellmann einem Krösche oder einem Reschke gar nicht sagen kann, was sie zu tun haben, dann finde ich, fehlt da eigentlich eine Ebene, die eigentlich eine Verantwortung übernehmen müsste und klare Ansagen machen kann. Wer macht denn dann die klaren Ansagen, wenn das so ist? Also nochmal, es ist alles nur eine Vermutung. Es ist einfach nur, weil ja auch Hellmann partout nicht den CEO-Posten haben möchte, den Vorstandsvorsitzenden, sondern er will weiterhin Vorstandssprecher bleiben mit dem doppelten Gehalt. Ich finde, das passt alles nicht zusammen. Also ich würde mir wünschen, nochmal, alles unter der Maßgabe, dass das so ist, wie ich es jetzt gerade für mich recherchiert habe. Wenn da wirklich eine fehlende, wenn da eine handelnde und entscheidende Person fehlt, die allen Vorstandskollegen sagt, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr berichtet an mich und ich entscheide, dann würde ich mir sowas wünschen, dass so eine Person relativ bald da ist, weil vielleicht ist dann diese, dass ein 3 Monate ein Vorstandssprecher scheinbar die erste Person im Laden nicht da ist, wird nicht passieren. Nie mehr.
Gut, von der Struktur macht sowas ein Aufsichtsrat, oder?
Nee, der Aufsichtsrat überprüft ja nur die Arbeit des Vorstandes.
Ne? Ja, es, gut, es gibt ja keinen Boss in der Vorstandsebene. Das heißt, es gibt eine Ebene.
Ja, aber das geht ja nicht. Es ist ja, das ist ja, wir sind ja nicht in einem Solidar, also wir sind ja nicht in so einem, wir stimmen mal ab, also was heißt abstimmen? Wir gucken mal, was richtig ist. Meines Erachtens muss es doch jemanden geben, der eine Entscheidung fällt und dafür verantwortlich ist.
Klar muss dann, für mich auch ganz klar muss da Hillmann stärker werden oder sein.
Ja. Also ich finde es nur, weil wir gerade die ganze Zeit drüber reden, es muss aufgeräumt werden, es muss analysiert werden, es muss alles auf den Prüfstand gestellt werden. Ich frage mich ja auch, wie reflektiert sind die einzelnen Personen, die das dann überprüfen. Es fällt mir gerade schwer, das so einzuordnen, weil ich habe da in diesem Hellmann-Artikel, den ich las, stand dann in dieser Talkrunde, wo er angeblich gesagt hat, ja, im sportlichen Bereich, das ist natürlich dann alles die Aufgabe von Markus, das muss er dann regeln. Ja, aber, ja, klar muss er das regeln, aber, und er hält dann, sollte ja im besten Falle auch seinen Kopf dafür hinhalten, aber nichtsdestotrotz, wo ist die Berichtsstruktur? Also, wer ist das sozusagen ein Sportvoll? Also, wenn du in jeden Konzern gehst, kann natürlich ein gewisser Vorstand für Marketing und Sales und was auch immer dann eigene Entscheidungen treffen, aber er muss sie dann einer Person gegenüber im Vorstand verantworten.
Vielleicht zu speziell, oder
für die Runde hier.
Ich glaube, grundsätzlich, Marco hat ja da in der Vergangenheit immer angesprochen, sportliche Expertise wäre vielleicht im Vorstand noch ein Thema, ja.
Aufsichtsrat meinst du?
Ja.
Ja.
Ja, das ist halt schon ein Thema, die dann eventuell fehlt. Nebenbei vielleicht auch ein Manager, der Krösche weiter dazu unterstützt. Ja. So.
Wollte jetzt kein Showstopper sein hier.
Nein, ich denke, wir sind fertig. Hast du noch was, Stefan?
Nur so ein Gefühl, was noch irgendwie da war.
Ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Sachen, glaube ich, besprochen. Wir haben ein bisschen in die Zukunft geguckt und mal gucken, wenn es so die ersten Transferbewegungen gibt, glaube ich, dann kann man sich auch schon auf die neue Saison so ein bisschen vorbereiten. Vielleicht freut man sich dann auch wieder, wenn man dann weiß, wer wird der Trainer. Wenn dann so die ersten Spielergerüchte dazu kommen, dann kann man wieder spekulieren. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Aber wie gesagt, es muss erstmal dieses ganze interne Gedöns, also es darf halt einfach nicht sein, dass solche internen Sachen an die Zeitung kommen, an welche jetzt auch immer. Das geht halt einfach nicht. Also da muss man auch mal gucken, dass man sich vielleicht von dem einen oder anderen Mitarbeiter verabschiedet, falls man das irgendwie rausfinden sollte, wer das ist, wer das die ganze Zeit dazu steckt. Jeder muss sich hinterfragen, jeder muss sich wirklich reflektieren jetzt am Ende der Saison und schauen, was kann er besser machen. Und dann schaut man, dass man einfach mit neuem Mut und neuer Zuversicht in die neue Saison startet dann irgendwann im August.
Ja, wir blicken ins Positive. Ich denke, alles ist sehr wichtig. Die nächste Trainerentscheidung ist schon sehr, sehr wichtig für Eintracht Frankfurt.
So, und jetzt haben wir die WM. Juhu.
Also, du wolltest wieder downen, ja?
Ja, du, okay. Wenn Neuer wieder ins Tor kommt, ist doch alles toll.
Keine Ahnung. Ich habe gar kein Interesse wieder, wenn irgendwie, keine Ahnung, exotische Teams wie Haiti oder was auch immer spielen und Italien dann irgendwie nicht dabei ist. Es ist irgendwie alles sehr fremd für mich, ja, was das dann soll. Das ist dann irgendwie scheinbar auch Politik oder ich weiß nicht. Ich denke, wir sind durch mit Eintracht Frankfurt.
Ja. Yeah. Alle sind erschöpft, alle sind froh, dass es vorbei ist. Ja. Und die Haken dran.
Dazu habe ich einen schönen Einspieler aus dem Stadion und ich verabschiede mich bei euch zwei. Und wir hören uns, Jungs.
Bis dann. Jedenfalls schönen Sonntag. Schönen Sommer.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Tschüss.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.